Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Brigitte Fährle, lange bei der Frankfurter Rundschau gewesen, aber auch bei der Zeit und unter anderem auch Chefredakteurin der Berliner Zeitung gewesen. Hallo Frau Fährle.
Hallo.
Wo kommen Sie denn gerade her? Jetzt sind Sie ja in keiner dieser drei Redaktionen mehr fest angestellt.
Nein, ich arbeite jetzt frei und im Moment komme ich gerade von zu Hause und habe mich auf die Sendung vorbereitet heute Vormittag. Gestern Abend bin ich spät mit der pünktlichen Deutschen Bundesbahn aus Hamburg gekommen. Mhm. Da arbeite ich im Moment für den Spiegel noch in einer Kommission, die den Fälschungsfall Relotius aufgearbeitet hat. Und da gibt es jetzt noch eine ganze Reihe so Hinweise, die Leser gegeben haben, wo sie glauben, Unstimmigkeiten festgestellt zu haben. Und das schauen wir uns jetzt alles noch genau an und arbeiten das ab.
Fall Relotius und diese Kommission, merken Sie da wirklich dann ein Interesse derer, die da schreiben?
Unbedingt. Also es gibt ein ganz, ganz großes Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auf Journalismus. Und zwar nicht mit diesem platten Vorwurf, Fake News oder so, wie man das so oft diskutiert, sondern eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit Texten, wo sie sagen, hier glauben wir, stimmt was nicht oder da sind sie am Vorurteil aufgesessen oder da haben sie nur einseitige Informationen verwendet. Also das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung und es ist toll, dass eine Redaktion wie der Spiegel jetzt in dem Fall und sicher tun es auch andere, sich mit solchen Lesern wirklich intensiv auseinandersetzen.
Mm, mm. Na gut, gut, dass Sie das tun. Wir tun das natürlich auch. Hörerpost wird beantwortet.
Absolut.
Zumindest die allermeiste Hörerpost. Schön, dass Sie da sind. Und gleich unser erstes Thema ist Greta, denn die hat ja vor einem Jahr ihren Schulstreik begonnen. Sie sagen, haben Sie gerade schon gesagt, so komisch, dass das überhaupt eine Nachricht ist.
Ja, es ist in allen Nachrichtensendungen heute eine Nachricht. Und ich finde das schon ein bisschen merkwürdig.
Das werden wir gleich besprechen. Vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, hat sich Greta Thunberg erstmals mit ihrem Schulstreikschild vor das schwedische Parlament gesetzt in Stockholm und gesagt:
Ich sitze hier utanför riksdagen för att jag skolstreiker för klimatet.
Ich sitze also hier im Schulstreik für das Klima. Mhm. Wir kennen die Greta heute alle, Frau Fährle, manche kritisieren sie, aber für viele, viele Menschen ist sie eine Lichtgestalt. Ja. Frage ist ja immer wieder, wird sie ihre Strahlkraft behalten können auf lange Sicht?
Also das lässt sich natürlich jetzt schwer prognostizieren. Sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass ihre Botschaft, die sie hat, an Strahlkraft behält. Bei ihr selbst bin ich persönlich immer so ein bisschen irritiert. Also sie ist eine sehr junge Frau, die eine ungeheure Wucht entfaltet hat. Und ich fürchte fast, diese Wucht ist emotional. Mhm. Und meine Haltung dazu ist im Grunde, dass ich immer dem Kraft des Argumentes mehr zutraue als so einer emotionalen Aufwallung, die sich jetzt so rund um Greta Thunberg angesammelt hat. Und das ist das, warum ich da so ein bisschen ambivalent bin. Also ich habe einerseits einen ganz, ganz großen Respekt vor so einer jungen Frau, die das auf sich nimmt und die diese Ausdauer hat und die diese Power auch hat. Ich fürchte aber einfach, dass das alleine nicht trägt und die Argumente zum Klimawandel und zur Klimakrise, die Notwendigkeiten für den Klimaschutz, die kennen wir alle seit 20, 30 Jahren. Und ja.
Also ich meine, sie ist ja selber durchaus sich darüber bewusst, dass sie jetzt eben diesen Hype, sage ich mal, auslöst, aber dass es eigentlich nicht um sie selbst geht. Wir hören sie nochmal selber.
Dieses Medieninteresse wird sich auf Dauer nicht halten, das wissen alle. Deshalb versuche ich, so viel wie möglich rauszuholen, solange ich das kann. Ich hoffe aber, dass der Fokus von einzelnen Personen auf die Forschung gelenkt wird. Statt mich zu interviewen, sollte man lieber Forscher interviewen.
Das ist vielleicht auch Geheimnis ihres Erfolges, dass sie selber sich klar sieht und sieht, es geht nicht um sie, sondern um die Themen.
Ja, sie ist ungemein klug und reflektiert, also schon fast erschreckend klug und reflektiert für eine 16-Jährige. Mhm. Wenn die anderen das auch so sehen, ja, also wenn die anderen Jugendlichen, die jetzt auf die Straße gehen, dieselbe Überzeugung haben wie Greta Thunberg, dass es nicht um sie geht, dass sie jetzt auf der Straße sind, sondern dass es um die Sache geht und dass es darum geht, das durchzusetzen, dann wäre das alles ganz hervorragend. Wir wissen ja aber alle, dass Politik einen ganz, ganz langen Atem braucht und dass es nicht unbedingt böser Wille ist, wenn manchmal wenig passiert. Manchmal ist es böser Wille und es könnte viel mehr passieren, beim Klima definitiv. Aber ein Thema, was man international verhandeln muss, ist einfach wahnsinnig komplex und kompliziert. Und meine Sorge ist einfach nur, es ist wirklich eine Sorge vielleicht eines älteren Menschen, wenn man auf die jungen Leute guckt, dass da kein Frust entsteht und nicht Radikalisierung entsteht, woraus nichts werden kann dann.
Genau, aus Radikalisierung kann nichts werden. Alle wissen, wir brauchen den langen Atem, aber es muss jetzt auch langsam was passieren. Mhm. Nochmal diese Frage nach der Strahlkraft von Greta. Wir haben die heute früh einem Psychologen gestellt. Borwin Brandelow heißt der. Und er hat gesagt, ja, Greta wird eine Figur mit Strahlkraft bleiben. Und warum?
Das Thema, was Greta Thunberg hat, das wird also noch viele, viele Jahre Thema bleiben und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie eben das zu ihrem Beruf macht und vielleicht auch irgendwann eine wichtige politische Rolle einnimmt und dann nicht diesen Absturz hat, den manche Kinderstars haben, wenn einfach die keine Tonträger mehr verkauft werden, dann bricht das ganze System zusammen. Ich denke aber, dass es bei Greta eher nachhaltiger sein wird, weil das erst ein Anfang ist und dass sie vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch Regierungen dazu bringen kann, ihre Politik zu ändern.
Ja, Frage ist nur, wie könnte sie das? Würde sie dann zum Beispiel Teil einer Partei werden, falls sie sich mit einer Partei gemein machen würde? Wie viel Kraft hätte sie dann noch oder würde sie dann im politischen Betrieb abgeschliffen?
Also sie kann ja auch Wissenschaftlerin werden, ein entsprechendes Studium machen, in ein großes Weltinstitut gehen und von dort aus Regierungen beraten. Also es sind ja sehr, sehr viele Wege denkbar. Es ist natürlich auch der Weg in die Politik denkbar, das kann ich mir ehrlich gesagt, aber im Moment schwer vorstellen. Also ich glaube,
warum können Sie sich das schwer vorstellen?
Weil sie dazu sie ist zu strikt. Also sie ist ganz geradeaus. Sie sagt, ich sehe hier ein Problem, tut etwas. Ne? Und die Politik heißt immer Kompromisse machen, Kompromisse suchen, auch akzeptieren können, dass Wege Umwege sein müssen und so. Und das sehe ich bei ihr im Moment nicht. Vielleicht entwickelt sie sich, sie ist ja wirklich noch sehr, sehr jung. Also insofern, aber das, also die Prognose, die eben in dem O-Ton abgegeben wurde, die kann durchaus richtig sein. Mhm. Weil sie hat einfach eine starke Überzeugung, ganz offensichtlich. Und warum sollte sie das nicht zu einem Beruf machen? Sie kann natürlich nicht ewig Greta Thunberg bleiben, die den Schulstreik macht. Sie wird einen anderen Weg finden müssen. Und
Sie wird irgendwann nicht mehr Schülerin sein.
Sie wird nicht mehr Schülerin sein und sie wird dann auch möglicherweise nicht mehr diese Lichtgestalt sein, die einfach so ganz geradeaus ihren Weg geht. Weil
vielleicht aber doch. Also der Herr Brandelow meinte ja, sie macht das zu ihrem Beruf und sie berät dann die Politik. Dann kann sie ja so geradeaus bleiben, wenn sie sich nicht mit einer Partei sozusagen ins Boot setzen will.
Das wäre zumindest dann könnte sie mehr bei sich bleiben, als wenn sie in die Politik gehen würde. Das stimmt.
Wir haben eben über Greta gesprochen, die vor einem Jahr vor dem Parlament in Stockholm zum ersten Mal fürs Klima streikte. Und jetzt wollen wir über die AfD in Ostdeutschland sprechen. In Brandenburg und in Sachsen lassen sich die Kandidaten schon siegesgewiss coachen, weil sie sich schon in Regierungsämtern sehen. Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz hat sich über Greta Thunberg geäußert. Er hat nämlich vor Schülern gesagt, Greta sei ein zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen. Sie haben sich viel, Frau Ferle, mit der AfD und mit dem Erfolg der AfD im Osten beschäftigt. Machen solche Aussagen dieser Partei erfolgreich?
Ich fürchte ja. Also, weil es trifft eigentlich genau auf das Konzept, was die AfD hat, nämlich das Ressentiment zu bedienen, das Vorurteil zu bedienen und andere herabzuwürdigen. Also ich habe mich wirklich erschrocken, als ich das gelesen habe. Das ist ja im Zusammenhang einer Diskussion mit Schülern
mit Schülern
gefallen, dieses Zitat. Und der Herr Kalbitz, also der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg, hat in dieser Diskussion auch noch einem Schüler vorgeworfen, er sei verblendet, weil er Björn Höcke als Nazi nah bezeichnet hat.
Verblendet durch die Dauerrotlichtbestrahlung, die sie medial an der Schule bekommen hat,
genau.
Hat Kalbitz zu dem Schüler gesagt.
Genau, er hat also nicht nur den Schüler herabgewürdigt, er hat die gesamte Bildungspolitik Brandenburgs mal eben kurz in den Boden gerammt. Und ich fand das also wirklich, wirklich erschreckend. Ich fürchte aber, das ist genau die Methode, die AfD groß macht. Also sie hat ja gar kein so dramatisches, schlimmes Programm. Wenn man das liest, das Programm der AfD, es ist durchschnittlich. Da finden sich auch Dinge drin, die die CDU unterschreiben könnte, die sogar die Grünen unterschreiben könnten und so weiter. Aber was sich prinzipiell durchzieht, vor allen Dingen durch die Reden und durch die öffentlichen Auftritte, das ist eben, dass sie versuchen, aus den Leuten das Ressentiment herauszulocken. Also dieses Herabwürdigen von Menschen, die anders sind, die anders denken, die eine andere Auffassung haben, die eine andere Meinung haben, die werden einfach so prinzipiell schlecht gemacht. Und das spaltet die Gesellschaft, aber es ist eben wirklich die Methode und die Methode hat Erfolg.
Diese Methode hat Erfolg bei den Wählern, die die AfD wählen. Früher war ja die Linke eigentlich die Partei, die im Osten sehr viel gewählt wurde. Und jetzt, also zumindest in Brandenburg und Sachsen, kommt sie, ich weiß nicht, auf 14% oder so. Mhm. In Thüringen auf mehr natürlich. Aber warum ist eigentlich die Linke so gar nicht mehr, für viele offensichtlich nicht mehr wählbar?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie in allen Bundesländern, in allen östlichen Bundesländern vor allen Dingen eben Realpolitik macht. Also es ist ein bisschen, worüber wir vorhin bei Greta Thunberg auch gesprochen haben, diese Entzauberung durch Realpolitik. Und die hat natürlich bei der Linkspartei seit 25 Jahren jetzt stattgefunden. Und die Menschen, die enttäuscht sind, weil alles zu langsam geht, weil ihnen vielleicht auch die ganze Richtung nicht gefällt, weil sie Probleme sehen und denken, die Politik löst sie nicht, die richten dann eben diesen Vorwurf letztendlich gegen alle Parteien. Und die einzige, die sich davon im Moment abgrenzt, ist die AfD. Die mit diesem Ressentiment, wie ich das beschrieben habe, und vor allen Dingen mit der Herabwürdigung der Eliten arbeitet. Und die in diesem Zusammenhang gehört eben die Linkspartei zur Elite.
Und sie kann dem da nichts entgegensetzen, obwohl sie eben früher so stark war. Das wundert mich schon, weil die Linke könnte sich doch schon auch als Kümmererpartei nach wie vor durchaus in Szene setzen.
Ich glaube, das tut sie auch vor Ort. Also ich kenne viele Landtagsabgeordnete, Kreistagsabgeordnete, Bürgermeister und so weiter, die sich natürlich sehr, sehr kümmern. Aber in dieser Stimmung, wo die Leute im Osten Deutschlands das Gefühl haben, dieses Stichwort abgehängt zu sein. Darauf kann eine realpolitisch orientierte Partei nicht adäquat reagieren im Sinne von wir lösen das, sondern sie muss im Grunde immer sagen, wir versuchen das, es dauert lange, wir müssen den Kompromiss finden, auch mit anderen Parteien. Es gibt auch andere Bürger, die haben andere Wünsche, da müssen wir einen Ausgleich suchen. Also all das, was Demokratie eigentlich ausmacht, muss eine Linkspartei und tut eine Linkspartei auch in ihrer praktischen Politik. Und die einzigen, die behaupten, es ginge auch anders, das ist die AfD. Es geht natürlich in der Demokratie nicht anders, aber sie behaupten, es geht anders und deswegen sind sie demokratiefeindlich.
Und hier zu Gast in Studio 9 die Journalistin Brigitte Fährle. Wir haben eben über die AfD gesprochen, die in Sachsen und in Brandenburg sehr stark abschneiden wird. Das sagen die Umfragen zumindest. Lassen Sie uns jetzt über die SPD sprechen. Die wird verlieren, sagen die Umfragen. Ja. In Sachsen wird sie vielleicht in den einstelligen Bereich abrutschen, in Brandenburg. Aber ja, mal sehen. Da regiert jetzt ja noch der Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Es könnte so kommen, dass erstmals seit der Wende dann in Zukunft kein SPD-Ministerpräsident mehr in Brandenburg regiert. Also heute, wir haben uns gefragt in der Redaktionskonferenz, was tut eigentlich die Bundes-SPD angesichts dieser Umfrageergebnisse? Was tut sie? Sie sucht neues Führungspersonal. Und da hat sich doch jetzt der bayerische SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner geäußert. Er will nämlich sich für den Parteivorsitz bewerben. Und noch ohne Co-Kandidatin, die muss er dann noch suchen. Damit wird sich beschäftigt. Ist das jetzt sozusagen eine Lösung, diese Bewerbungsshow, um auf zum Beispiel solche Umfrageergebnisse im Osten zu reagieren?
Also die SPD behauptet das ja, dass sie dadurch sozusagen signalisiert, dass sie diskussionsfreudig ist, dass sie bereit ist, sich auseinanderzusetzen, dass sie nach Lösungen ringt und so weiter. Ich fürchte, das kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern ganz, ganz anders an. Es kommt nämlich an als eine Art von Selbstbeschäftigung. Wir kümmern uns um uns, wir haben miteinander Probleme, wir kommen nicht miteinander aus. Unsere Vorsitzenden, die passen uns alle nicht, die wechseln wir irgendwie alle paar Monate manchmal sogar. Und das ist keine Antwort auf eine politische Strukturkrise, wie sie die SPD hat, sondern das ist Verzweiflung.
Verzweiflung. Und zwei, die sich auch für den SPD-Vorsitz bewerben, Nina Scheer und Karl Lauterbach, die haben noch was anderes gefordert. Sie pochen nämlich auf eine Mitgliederbefragung. Sie sagen, die Mitglieder sollen jetzt sagen, ob die Partei noch in der Großen Koalition bleiben soll oder nicht.
Auch das halte ich für absolut kontraproduktiv in der augenblicklichen Situation, weil ich auch hier sagen würde, die Bürgerinnen und Bürger haben gewählt und sie haben eine Legislaturperiode gewählt, 4 Jahre, diese Politiker. Und sie erwarten, dass die Politiker Politik machen und nicht streiten und sich mit sich beschäftigen und ihre parteiinternen Probleme in den Vordergrund stellen. Und ich fürchte einfach, es wird schwer zu begründen sein für die FDP, warum diese große Koalition auf gar keinen Fall fortgesetzt werden kann. Weil wenn man sich anguckt, die konkrete Politik, ich finde, die ist für die SPD gar nicht so schlecht. Also im Pflegebereich ist vieles passiert, im Kita-Bereich ist vieles passiert, bei der Mietenpolitik ist einiges passiert. Also da gibt es durchaus Dinge, die die SPD sehr, sehr selbstbewusst in die Waagschale werfen könnte, um den Leuten zu sagen, hey, es lohnt sich, dass wir in der Regierung sind, wir tun was für euch. Mhm. Und die SPD macht sich unglaublich klein und trägt ihre Zerstrittenheit nach außen. Das kann nicht zum Erfolg führen.
Jetzt hören wir aber mal, was der bayerische Abgeordnete Karl-Heinz Brunner sagt, was die SPD vermeiden sollte, der sich also jetzt auch für den Parteivorsitz ins Rennen gebracht hat.
Sich mit sich selbst zu beschäftigen, den Fehler zu machen, das Glas immer halb leer zu sehen, anstatt halb voll zu sehen. Etwas weniger Negativismus, sondern positiv und freudig an die Sache herangehen. Denn die Zukunft ist es wert, gestaltet zu werden. Willy Brandt sagte mal so deutlich und klar, das Beste mit der Zukunft umzugehen, ist sie zu gestalten. Und das möchte ich mit der Sozialdemokratie tun.
Sagt Karl-Heinz Brunner aus Bayern. Das klingt doch erstmal gut.
Das klingt tatkräftig, optimistisch und zukunftsgewandt, ja.
Aber genau das, was er sagt, vermissen Sie, wie Sie eben gesagt haben.
Ja, also offensichtlich ist er meiner Meinung oder ich seiner, wie immer man das ausdrücken möchte. Aber ich glaube, die Analyse, die er macht, ist vollkommen richtig.
Und Olaf Scholz hat ja erst gesagt, er möchte nicht den SPD-Vorsitz haben. Jetzt will er es doch machen. Was meinen Sie, muss er sich jetzt tatsächlich eine Co-Kandidatin suchen oder wäre es besser, wenn er alleine anträte?
Naja, also wenn ich die SPD richtig verstanden habe, dann braucht er zwingend eine Co-Kandidatin, weil ein Mann alleine nicht kandidieren kann. Eine Frau alleine könnte, aber ein Mann alleine kann nicht. Ich hoffe, es stimmt. Also
mag so sein, dass ich verstanden. Dachte, man könnte sozusagen, besser wäre ein Paar, aber man könnte auch alleine kandidieren.
Selbst wenn es so wäre, dann wäre es, glaube ich, für Olaf Scholz trotzdem besser. Er würde sich eine Co-Kandidatin suchen, weil wenn eine Partei das schon mal als so bedeutend und dringend sieht, dass auch Frauen an der Spitze sein sollten, dann sollte nicht gerade für Olaf Scholz eine Ausnahme gemacht werden.
2015 wurde sie eingeführt und sie ist verfassungskonform, die Mietpreisbremse. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden. Einzelheiten, bevor wir gleich drüber sprechen, von Bernd Wolf.
Sie verletzt Vermieter nicht in ihrem Eigentumsrecht, auch nicht in ihrer Handlungsfreiheit bzw. Vertragsfreiheit. Und dass die Mietpreisbremse nur in bestimmten Gebieten mit Wohnungsnot gilt, verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, das sei sachlich gerechtfertigt. Andererseits, so das Gericht, müssten Vermieter auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts mit Gesetzesänderungen rechnen. Ihr Vertrauen, mit der Wohnung höchstmögliche Mieteinkünfte zu erzielen, sei durch die Eigentumsgarantie nicht geschützt.
Soweit Bernd Wolf. Und am Sonntag haben sich ja Union und SPD im Koalitionsausschuss auf eine Verschärfung der Mietpreisbremse auch nochmal verständigt. Also werden Sie sich jetzt freuen über dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber viele Eigentümer, Frau Fährle, werden sich vielleicht nicht freuen, denn die sagen, wenn ich meine Wohnung vermieten will, die mir gehört, die ich vermieten möchte, das lohnt sich ja in bestimmten Teilen von manchen Städten gar nicht mehr. Was sagen Sie diesen Eigentümern?
Diesen Eigentümern würde ich sagen, Eigentum verpflichtet. Und wenn man in Städten, die eine steigende Wohnungsnot haben, investiert, muss man damit rechnen, dass der Staat auch eingreift. Ich bin über dieses Urteil total froh. Die Begründung, die Ihr Kollege gerade vorgetragen hat, die finde ich ganz wunderbar, weil dadurch einfach mal gesagt wird, dass eine Wohnung keine übliche Ware ist, sondern dass eine Wohnung ein Gut ist, was der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird und keine eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit eines einzelnen Vermieters. Und ich muss auch mal sagen, also ich meine, jetzt wird so geredet, als würden Vermieter quasi enteignet werden. Aber sie sind ja bislang offensichtlich mit den Mieten, die sie genommen haben, gut zurechtgekommen. Und es ist ja nicht so, dass jetzt massenhaft eine Mietreduzierung stattfindet.
Es geht eben um bestimmte Ecken in bestimmten Städten. Richtig. Und dann geht es um einen bestimmten Prozentsatz, um den die Mieten nur noch steigen dürfen. Ne?
Aber und zwar auf Basis eines Mietspiegels, der ja relativ hoch ist.
Okay. Trotzdem hatte ja die Klägerin gesagt, es ist aber ein Eingriff ins Eigentum und ich möchte das so nicht. Dann haben die Richter geantwortet, ja, es ist auch tatsächlich ein Eingriff ins Eigentum, aber der ist eben verhältnismäßig.
Ja, ganz genau. Und das finde ich gut, weil dadurch der Politik Gestaltungsmacht und Gestaltungsrecht zugestanden wird. In einem Bereich, wie gesagt, wo es nicht um irgendwelche reinen privatwirtschaftlichen Angelegenheiten geht, sondern wo es um einen ganz wesentlichen Bereich des Daseins, nämlich des Wohnens, geht. Und wenn wir beim, jetzt mal umgekehrt, im Arbeitsrecht einen Mindestlohn festlegen, warum kann denn nicht im Mietrecht auch ein nach oben gedeckelter Mietzins festgelegt werden? Es ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, ob man glaubt, dass der Staat in solchen Bereichen Gestaltungsrecht haben sollte oder ob das alles der Markt regelt. Und ich, man sieht in den Entwicklungen, die vor allen Dingen die Städte nehmen, dass der Markt es eben sehr, sehr schlecht nur regelt. Und deswegen finde ich das wirklich gut. Das Problem dabei ist, die Miete ist ja sozusagen der Endpunkt der Preisentwicklung beim Wohnen. Der Anfang ist bei den Bodenpreisen und die sind so extrem gestiegen, weswegen auch die Mieten so extrem steigen. Und da tut der Staat noch viel zu wenig.
Da ist also aus Ihrer Sicht noch Handlungsbedarf?
Absoluter Handlungsbedarf.
Darüber haben aber die Koalitionäre jetzt am Sonntag gar nicht gesprochen,
nein,
sondern es ging eben um die Verschärfung der Mietpreisbremse. Und jetzt soll die zu viel gezahlte Miete künftig rückwirkend für 2,5 Jahre zurückgefordert werden können. Und außerdem wird das Ganze verlängert auf mehrere Jahre bis eben 2025.
Genau.
Da würden Sie aber, wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, sagen, gut, ist in Ordnung. Also oder finden Sie diese Verschärfung dann doch ein bisschen, also vor allem diese, dass man das zurückfordern kann, oder dass die Mieter die zu viel gezahlte Miete zurückfordern können, finden Sie das zu viel?
Nein, das finde ich nicht zu viel, weil die Vermieter wissen ja seit Jahren, dass es diese Mietpreisbremse gibt. Sie hätten sich also auch darauf einstellen können. Und wenn sie seit Jahren eine zu hohe Miete nehmen, dann finde ich das absolut gerechtfertigt, dass man die Miete dann auch zurückfordern kann. Die Vermieter haben ja nicht die sind ja nicht getäuscht worden von der Politik, sondern die Politik sagt seit Jahren, es gibt eine Mietobergrenze, die richtet sich nach dem Mietspiegel. Und da kann sich jeder, der im Mietmarkt investiert und der glaubt, da ist sein Geld gut angelegt, kann sich darauf einstellen. Und wenn er glaubt, dass er da zu wenig Geld verdienen kann, muss er sein Geld irgendwo anders investieren. Also ich würde da an dieser Stelle immer dem Staat eine große Gestaltungsmacht zugestehen wollen und würde im Übrigen auch Mieter ermutigen, dass sie dieses Recht in Anspruch nehmen, weil das ist ja ein anderes Problem der Mietpreisbremse. Das ist ja nur, dass die nur dann funktioniert, wenn die Mieter selber aktiv werden, sich also quasi gegen ihren Vermieter stellen. Das wollen natürlich viele naturgemäß nicht, vor allen Dingen, wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Vermietern haben. Und daran krankt die ganze Sache so ein bisschen.
Brigitte Fährle hier zu Gast, Journalistin in Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren diesen Tag und gucken nach Amerika bzw. auch nach Afrika. Heute vor 400 Jahren nämlich kamen die ersten Sklaven auf einem Schiff nach Amerika. Mhm. Inzwischen ist die Sklaverei abgeschafft, sie ist verboten, aber es gibt sie noch. Wir haben heute früh mit Dietmar Roller gesprochen, er ist Vorstandsvorsitzender der christlichen Menschenrechts-NGO International Justice Mission Deutschland e.V. Und ja, er sagt, es gibt eben heute die moderne Sklaverei.
Sklaverei ist wie so ein Chamäleon, es versteckt sich in Geschäftsmodellen. Es versteckt sich hinter Fassaden. Wir haben heute mit über 40 Millionen Menschen mehr Menschen in Sklaverei als jemals zuvor in der Geschichte.
Haben wir dieses Thema genügend im Blick, Frau Fährle?
Also es wird, glaube ich, an einzelnen Punkten immer mal in den Blick genommen, zum Beispiel wenn es um Zwangsprostitution geht, was ist ja auch ein Teil von Sklaverei, das spielt sich direkt hier auch vor unseren Haustüren ab. Darüber wird gelegentlich gesprochen und das wird natürlich auch ganz klar verurteilt, auch juristisch verfolgt und so weiter, aber ansonsten glaube ich, weltweit ist das Thema nicht wirklich präsent.
Wie kann das sein? Es gibt zum Beispiel in Indien viele Menschen, die in Schuldknechtschaft geraten. Ja. Es gibt Kinder, die arbeiten müssen, Kinderarbeit. Und Sklaven sind ja jeweils Menschen, die nicht mehr frei über ihr Handeln entscheiden können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Wie kann das kommen, dass wir uns eigentlich relativ wenig damit auseinandersetzen?
Ich glaube, weil es weit weg ist, also für uns in Westeuropa jedenfalls, ist es jetzt, abgesehen von dem Punkt, den ich schon gesagt habe, ist das einfach weit weg und es spielt sich im Dunkeln ab. Also das ist ja nichts, was sozusagen auch in den dortigen Ländern, also in Indien oder auch in den indonesischen Ländern, wo das so ganz oben auf der Tagesordnung stände oder wo es so viele Initiativen gäbe, die sich dagegen wenden, sondern das ist eine Geschichte, die im Dunkeln ist. Da gibt es wahrscheinlich auch ein großes Dunkelfeld. Man wird auch diese Zahlen wahrscheinlich nie hundertprozentig überprüfen können. Also ich vermute jetzt erstmal, dass die NGO das seriös gemacht hat, aber trotzdem, und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Wir interessieren uns einfach nicht dafür.
Ja, vielleicht unterschätzen wir das Problem auch insgesamt. Und wir haben heute früh Dietmar Roller auch gefragt, ob es vielleicht besser wäre, ein anderes Wort für diese Menschen in den Zwangslagen, die wir genannt haben, zu finden. Weil das Wort Sklaverei ja eben ein historisches Wort ist. Vielleicht sollte man das lieber im historischen Kontext lassen.
Ich glaube nicht, dass es besser ist, sozusagen im Kontext zu lassen, weil die Ausbeutung dieselbe ist. Weil der Inhalt dessen, was es ist, man nimmt den Leuten die Freiheit, man lässt sie für sich selber arbeiten und bis dahin, dass man ihnen oft nicht mal einen Arzt genehmigt, weil es günstiger ist, jemand anders wieder reinzuholen. Und man lässt sie ganz, ganz häufig in dieser Situation sterben oder mindestens bis dahin, bis sie nicht mehr können, für sich arbeiten und dann schmeißt man sie wie Ware weg. Und das ist vom Phänomen her genau dasselbe.
Also Sklaverei. Er sagt, das Wort soll ruhig so bleiben.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil wenn man Sklaverei sagt, hat jeder eine ganz klare Assoziation und die geht in Richtung Amerika und eben auch Abschaffung der Sklaverei. Und insofern weiß ich nicht, ob man der Sache so richtig hilft, wenn man dieses Wort dafür verwendet, weil dann rasten in den Köpfen so bestimmte Narrative ein, die dann auf die Situation, über die man eigentlich sprechen müsste, nicht passen. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, welches Wort man sonst nehmen,
schwierig. Hätte ich jetzt nicht gefragt.
kann ich da auch keinen besseren Rat geben. Also die Beispiele, die genannt werden, die sind ja natürlich absolut dramatisch. Also gerade wenn es um Kinder geht, auch Frauen sind ja oft in den Haushalten quasi wie Sklaven gehalten und können da nicht weg, weil ihnen die Pässe weggenommen werden und so weiter. Also es sind natürlich ganz entsetzliche Zustände und gut, wenn das dann moderne Sklaverei heißt, dann trifft
moderne Sklaverei, ja. Genau. Das ist aus meiner Sicht schon tatsächlich auch ein ganz gutes Begriffspaar sozusagen. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2013, da war Franz Beckenbauer in Katar und da ging es um die Bauten für die WM 2022 und wer die baut. Und da hat Beckenbauer damals gesagt, ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Ich weiß nicht, woher diese Berichte kommen. Ich war schon oft in Katar und habe ein anderes Bild, das glaube ich, realistischer ist, hat er damals gesagt. Da ist er natürlich sehr kritisiert worden, weil das verharmlosend war. Das hilft natürlich der Sache auch nicht weiter.
Nee, also das war damals ein relativ großer Skandal. Es gab eine breite Berichterstattung über diese Baustellen in Katar. Und es gab auch Forderungen damals an die FIFA, dass sie die Weltmeisterschaft da zurückziehen soll oder klarere Forderungen stellen soll. Wenn so prominente Figuren das quasi leugnen und einfach wegreden und noch nicht mal einen kritischen Satz darauf verwenden, dann ist das natürlich ein absoluter Skandal und indiskutabel.
Genau, denn solche prominenten Menschen könnten wahrscheinlich was verändern in unserem Bewusstsein, wenn sie hingucken würden.
Ja, man müsste eben sagen, leider ist diese Weltmeisterschaft mit schmutzigen Methoden entstanden. Und das will man natürlich nicht. Das will man den Sponsoren nicht antun, da will man die Spieler nicht mit reinziehen und so weiter und so weiter. Man möchte da saubere Geschichten erzählen können darüber. Und dann werden eben solche Probleme unter den Tisch gefegt.
Brigitte Fährle zu Gast in dieser Stunde und wir hatten vorhin über die SPD gesprochen und waren uns nicht ganz einig, wie es wohl ist, ob es unbedingt ein Tandem ist, das jetzt die Führungsspitze ergeben soll oder ob man es auch alleine machen kann. Wir haben es jetzt recherchiert, Olaf Scholz könnte auch alleine antreten, es darf nur keine gleichgeschlechtlichen Duos geben. Ja. Also wenn es ein Tandem ist, dann muss es ein Mann und eine Frau sein, aber man kann auch alleine antreten. Diese Idee, dass es ein Tandem sein soll, Frau Fährle, finden Sie die grundsätzlich gut?
Nein, ich finde das nicht gut, dass das in diesem Sinne vorgeschrieben ist. Also ich glaube, dass man in so einer Führungsposition braucht man Bewegungsfreiheit, da braucht man Gestaltungsmöglichkeit und man muss sich da so als Persönlichkeit richtig darstellen und einbringen. Und es vorzuschreiben, finde ich schlecht. Im Moment funktioniert es bei den Grünen gut, hat aber auch 30 Jahre nicht funktioniert. Und es ist ein Glücksfall, wenn es gut klappt. Und deswegen, ich finde das ein bisschen über.
Okay, und Sie würden, wenn es Olaf Scholz werden sollte, dann letztendlich zugestehen, dass er es alleine macht?
Ja, wenn es möglich ist. Ich hatte die SPD da genderradikaler offensichtlich interpretiert, als sie ist.
Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke.